Gesundheit. Die Podcast-Visite aus dem St. Hildegardes Krankenhaus in Köln.
Narben, davon haben Sie bestimmt auch einige, vielleicht kleinere, die man kaum noch sieht, vielleicht aus der Kindheit, wenn man sich beim Spielen das Knie aufgeschlagen hat, oder auch größere, die sieht man schon noch, nach einer OP zum Beispiel. Und Narben sind ja eigentlich das, was zurückbleibt, wenn Wunden heilen. Aber auch die Lunge kann vernarben, dann ist das aber eine Krankheit, denn das Narbengewebe in der Lunge, das kann nicht atmen.
Wenn man Patientinnen und Patienten auskultiert, also mit dem Stethoskop abhört, also man hört ein ganz charakteristisches Geräusch, wenn die Patienten einatmen. Das hört sich so ein bisschen an, als würde man einen Klettverschluss öffnen.
Diese Krankheit in der Lunge, wenn die Lunge vernarbt ist, nennt sich Lungenfibrose. Mein Name ist Sabine Lerche und was eine Lungenfibrose ist, darüber möchte ich heute sprechen und auch darüber, wie dann trotzdem noch geatmet werden kann. Und zwar mit Dr. Alexander Brickartz, Chefarzt der Thoraxklinik in Köln im Bereich Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin.
Hallo.
Ja, Herr Brickartz, wie sieht das denn aus? Eine Fibrose, wenn man das googelt, dann findet man heraus, okay, da hat sich das Bindegewebe vermehrt. Wie sieht das in der Lunge aus bei einer Lungenfibrose?
Also die Lungenfibrose ist im Prinzip ein Sammelbegriff für eine ganze Reihe von Erkrankungen, die gemein haben, dass in der Lunge sich das normale Gewebe, das wir brauchen, um Sauerstoff aufzunehmen und Kohlendioxid in die Atemluft wieder abzugeben, dass das einem Vernarbungsprozess ausgesetzt ist. Und das sind in der Regel fortschreitende Erkrankungen und das führt zu einem zunehmenden Funktionsverlust der Lunge und die Betroffenen leiden unter zunehmender Belastungsluftnot und Einschränkungen im Alltag und unter Husten.
Husten und Atemnot kann man vielleicht auch haben, wenn man Asthma hat, wenn man eine Allergie hat, vielleicht auch einfach, wenn man eine Erkältung hat. Wie erkennt man denn, dass man eine Lungenfibrose hat?
Das stimmt. Also sowohl Husten als auch Luftnot bei körperlicher Belastung sind ganz allgemeine Symptome für ganz unterschiedliche Lungenerkrankungen. Eine Lungenfibrose ist tatsächlich schwer zu erkennen und das sind auch komplizierte Erkrankungen. Also da muss man wirklich ganz genau hinschauen. Da braucht man auch ein bisschen Zeit mit den Patienten und muss ganz viele Informationen einholen. Frühe Symptome, die man zum Beispiel beim hausärztlichen Check-up erkennen kann, ist ein ganz charakteristisches Geräusch, wenn man Patientinnen und Patienten auskultiert, also mit dem Stethoskop abhört. Also man hört ein ganz charakteristisches Geräusch, wenn die Patienten einatmen. Das hört sich so ein bisschen an, als würde man einen Klettverschluss öffnen.
Okay.
Ein Knistern.
Ein Knistern. Wie kann man eine Lungenfibrose bekommen?
Ja,
Sie haben gesagt, das ist eine schwere Krankheit, also muss ja davor auch irgendwas passiert sein.
Ja, also es gibt, wenn man es ganz grob unterteilt, gibt es Lungenfibrosen, die sind idiopathisch. Idiopathisch sagen wir Mediziner immer, wenn wir im Grunde keine Ahnung haben, woher eine Erkrankung eigentlich rührt. Es gibt Erkrankungen der Lunge, da findet also praktisch primär ein Vernarbungsprozess statt. Man weiß inzwischen, dass dem fehlgeleitete Reparaturprozesse in der Lunge zugrunde liegen. Also das heißt, da ist eigentlich keine andere Erkrankung. Es findet primär eine Bildung von Narbengewebe statt und der Umbau der Lunge passiert kontinuierlich. Dann gibt es Lungenfibrose, also eine Fibrosierung des Lungengewebes, die als Begleitphänomen anderer Erkrankungen auftritt. Und das sind in der Regel entzündliche Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis. Also wenn wir an Rheuma denken, denken viele von uns in erster Linie an Gelenke. Das ist aber nur eine Manifestation und auch nur eine spezielle Art von Rheuma, nämlich die rheumatoide Arthritis. Also es gibt eine ganze Reihe von, sagen wir mal, entzündlichen Systemerkrankungen, so nennen wir das, unter anderem das Rheuma, die sich aber in jedem Gewebe des Körpers manifestieren können. Und die Lunge ist da leider bei vielen Erkrankungen sehr beliebt. Und da ist der Mechanismus häufig so, dass zuerst eine Entzündung stattfindet, oder eine Inflammation, davon sprechen wir. Und wenn diese Inflammation nicht kontrolliert wird, diese Entzündung nicht unter Kontrolle gebracht wird, kommt es dann sozusagen in der Folge zu Vernarbungsprozessen. Sodass man auch zum Beispiel bei Patienten mit einem klassischen Gelenkrheumatismus findet man einem guten Teil auch eine Lungenbeteiligung. Und das ist wichtig, dass man das feststellt und das auch in sein gesamtes Behandlungskonzept mit integriert.
Das sind Ursachen, die von innen kommen. Gibt es auch Ursachen, die von außen kommen? Also Gerüche, Rauch, was auch immer man während seines Lebens eingeatmet hat, was die Lunge so weit schädigen kann, dass sie vernarbt?
Ja, also wir haben Asbest beispielsweise, eine langjährige Asbeststaubbelastung führt auch zu einer Lungenfibrose. Jetzt ist Asbest in Deutschland seit 1993 nicht mehr im Umlauf, also der Umgang damit ist verboten. Trotzdem haben wir immer wieder Patienten, die aufgrund einer Asbestbelastung eine Lungenfibrose haben. Und dann gibt es beispielsweise auch eine Reihe von Medikamenten, die Lungenfibrosen auslösen können.
Und überall ist es aber so, dass das Husten, der trockene Husten, die Atemnot so die Erkennungsmerkmale für die Person selbst sind, mal zum Arzt zu gehen?
Ganz genau, ja. Und das ist aber tatsächlich, was ich eben schon genannt habe, der Hausarzt beim jährlichen Check-up, zu dem man idealerweise geht, natürlich nicht jeder, der hört die Lunge ab und hört dann ein ganz charakteristisches Geräusch. Und dieses Geräusch hört man wirklich schon sehr, sehr früh. Und man kann dieses Geräusch schon wahrnehmen, in der Regel, bevor man mit einem hochauflösenden CT in der Lage ist, Veränderungen in der Lunge zu erkennen. Also ein ganz sensitives Frühsymptom oder ein frühes Merkmal, an dem wir Mediziner erkennen können, dass da möglicherweise etwas nicht stimmt.
Was heißt denn früh? Früh hört sich für mich so an, als würde sich die Krankheit entwickeln bis zu einem Endstadium, vielleicht vergleichbar mit Krebs. Was heißt früh für Sie?
Also das ist tatsächlich so, dass die Lungenfibrosen, wenn man sie nicht behandelt, im Prinzip einen kontinuierlichen Verlauf haben, der aber von Patient zu Patient sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Also es gibt schlimmstenfalls sehr, sehr rasch progrediente Verläufe. Da liegen zwischen Diagnosestellung und dem Versterben des Patienten wenige Monate. Und dann gibt es aber auch Patienten, da ist die Lungenfibrose ein Zufallsbefund. Zum Beispiel, man wird wegen ganz was anderem geröntgt, gebrochene Rippe oder so, und dann sieht man Veränderungen. Und da hat man oft über Jahre stabile Verläufe, ohne dass man etwas tut. Aber in der Regel ist das so, dass eine Lungenfibrose eine chronisch fortschreitende Erkrankung ist.
Wie alt sind die Menschen, die potenziell eine Lungenfibrose haben können?
Also die häufigste Form der Lungenfibrose ist die idiopathische Lungenfibrose, die IPF. Das sind in der Regel, es sind mehr Männer als Frauen und das sind Männer über 60. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von anderen Lungenfibrosen, die kann man auch in wesentlich jüngerem Alter bekommen und auch geschlechtsunspezifisch. Es gibt auch eine entzündliche Erkrankung, die wir Pneumologen gut kennen, die Sarkoidose. Auch die kann in einem komplizierten Verlauf in einer Lungenfibrose enden. Und das können auch Patienten in ihren 20ern sein.
Wir wollen gleich noch über die Therapie und das Leben mit der Lungenfibrose sprechen. Vorher ist Ihre Kreativität gefragt. Ich habe drei Begriffe und vielleicht finden Sie ja einen Zusammenhang zur Lungenfibrose. Sie verziehen schon das Gesicht. Nein, es ist nicht so schwierig. Das erste Wort ist der Kakadu.
Der Kakadu. Mein Gott, ich bin in diesen Dingen wirklich, wirklich schlecht.
Bei Vögeln oder bei
Kakadu, natürlich. Sie meinen die Vogelhalterlunge als mögliche Ursache der Lungenfibrose. Ja, genau. Das ist tatsächlich so. Also die Vogelhalterlunge, die hat man aber so genannt. Heute gibt es nicht mehr so viele Vogelhalter und Taubenzüchter, wie das früher so modern war, auch in meiner Kindheit. Der Oberbegriff ist die exogene allergische Alveolitis. Und da gibt es ganz unterschiedliche Auslöser. Ja.
Das heißt, Vogelhalter oder Vogelhalterinnen, weil sie den Kot von den Vögeln eingeatmet haben, können eine Lungenfibrose bekommen?
Ganz genau. Das sind im Prinzip eingeatmete Eiweißpartikel. Die sind dann teilweise im Kot, teilweise in den Federn enthalten. Und wenn man die über viele Jahre inhaliert, dann findet so eine allergische Spätreaktion in der Lunge statt. Da ist eine Entzündungsreaktion. Und die findet, wenn man dann keine Behandlung durchführt. Die Behandlung besteht in dem Fall in einem Weglassen des Auslösers. Das heißt, Vogelhalter müssen sich dann von ihren geliebten Vögeln, dem Kakadu zum Beispiel, trennen. Dann geht das auch über in eine Lungenfibrose. Und da gibt es auch tatsächlich sehr ernste Verläufe.
Okay. Zweites Wort ist der Regenschirm.
Da fällt mir nichts ein. Ein Rettungsschirm.
Den können wir auch nehmen.
Ja.
Ja. Was ist der Rettungsschirm bei der Lungenfibrose?
Ja, ich glaube, dass man achtsam mit dieser Erkrankung umgeht und dass man sie zunächst mal erkennt. Also viele Patienten, die zu mir kommen, also wir haben ja hier im Haus einen großen Schwerpunkt. Wir haben viele Patienten mit Lungenfibrosen und was viele sagen, ich habe das gegoogelt und habe da was von einer Lebenserwartung von maximal 2 Jahren gelesen und mir ist schlecht geworden. Und da muss ich sagen, ja, da würde mir auch schlecht werden, wenn ich das lesen würde, aber die Wirklichkeit sieht tatsächlich ein bisschen anders aus, also viel, viel differenzierter. Und wir haben viele Patienten, für die wir wirklich sehr viel tun können, um die Erkrankung zu kontrollieren und um auch mit der Erkrankung leben zu lernen.
Machen wir gleich, aber Sie kommen ums letzte Wort nicht rum. Okay. Das ist der Botanische Garten.
Der Botanische Garten. Also im Botanischen Garten gibt es Treibhäuser. In den Treibhäusern ist es feucht und in diesem feuchten Milieu tummeln sich manchmal auch Schimmelpilzsporen. Und auch diese Schimmelpilzsporen führen bei einigen Menschen dazu, dass sie eine exogen allergische Alveolitis bekommen können. Ne? So wie viele andere organische und nicht organische Partikel auch. Also es gibt übrigens nicht nur dann eine exogen allergische Alveolitis auf der Basis von Schimmelpilzen, sondern hatte mal was ganz Interessantes, das war ein Kölschbrauer, der sozusagen dann durch den Kontakt mit den Hefen, das war natürlich noch in einer anderen Zeit, heutzutage sind das alles geschlossene Systeme, aber als das noch nicht so war, hat er viel von diesen Hefen eingeatmet und er hatte dann die gleiche Erkrankung, dann auch mit dem Ergebnis einer Lungenfibrose. Also im Prinzip können viele organische Partikel, die man einatmet, wenn man die, wenn man bestimmte Anlagen mitbringt, dann kann das zu einer exogenen allergischen Alveolitis und in der Folge zu einer Lungenfibrose führen.
Wie häufig ist denn dann eine Lungenfibrose? Weil das ist ja jetzt schon bedenklich. Vogelkot darf ich nicht einatmen, Hefe darf ich nicht einatmen, Schimmelpilze darf ich nicht einatmen.
Ja, das lässt sich nicht immer vermeiden. Also nicht jeder wird ja krank, wenn er gewisse Stoffe einatmet. Aber manche Menschen bringen leider dann, die entwickeln im Laufe der Zeit eine Sensibilisierung, so wie man das ja, also was viel häufigeres und gängigeres ist ja der Heuschnupfen beispielsweise. Ne? Und es gibt dann Menschen, die haben die ersten Jahrzehnte ihres Lebens kaum Probleme und dann zack, fängt's an und man merkt dann, oh, wenn die Birke blüht, dann kriege ich plötzlich Probleme oder die Intensität der Beschwerden ändert sich. Und während solche Partner oder Partnerin null Probleme hat, wenn sie dann mit einem spazieren gehen. Und so ist das bei der Lunge auch. Also da kommt sozusagen eine Exposition, trifft dann auf einen Menschen, der auf diese Exposition entsprechend reagiert mit einer Sensibilisierung. Und wenn diese Sensibilisierung stattgefunden hat, ist das leider so, dass das in einem schrecklichen Erkrankungsverlauf münden kann, wenn man diesen Auslöser nicht abstellt.
Also Auslöser abstellen, ist klar. Mhm. Aber wie stellt man dann ja eine noch möglichst lange lebende Lunge her in der Behandlung?
Ja, also allgemein gilt, je früher man so eine Erkrankung erkennt, desto besser kann man Konzepte finden, um damit zu leben und um sie überhaupt behandeln. Und manchmal kann es auch die richtige Entscheidung sein, erstmal gar keine Behandlung durchzuführen, sondern den spontanen Verlauf zu beobachten. Allerdings muss man ihn dann auch beobachten. Das heißt, man muss dann in gewissen Zeitabständen sich einer Untersuchung und einer Begutachtung unterziehen. Das sind dann bei uns Lungenärzten, gibt es dann einmal die Bildgebung, die wir dann zurate ziehen. Da gibt es spezielle hochauflösende CTs der Lunge, mit denen man wirklich die feingeweblichen Strukturen gut beurteilen kann. Und auf der anderen Seite die Lungenfunktion. Da sitzt man in so einer Kabine und führt dann bestimmte Atemkommandos durch und danach können wir sehen, ob eine Verminderung des Lungenvolumens stattgefunden hat, was bei einer Fibrose der Fall ist. Also das Lungenvolumen wird allmählich weniger und auch, ob die Diffusionskapazität beeinträchtigt ist. Diffusionskapazität spiegelt letztlich die Fähigkeit der Lunge, wieder Sauerstoff aufzunehmen. Das ist ja die primäre Aufgabe der Lunge, aus der Atemluft Sauerstoffmoleküle ins Blut zu übernehmen und damit die Organe zu versorgen.
Neben der Beobachtung, was können Sie noch machen? Vor allem bei Krankheiten. Viele Menschen denken direkt an Medikamente.
Ja.
Gibt es das auch bei der Lungenfibrose? Ja.
Lungenfibrose sind meistens doch relativ komplexe Erkrankungen. Ne? Also das heißt, man kennt das ja bei vielen Erkrankungen. Man geht zum Arzt und ist 10 Minuten drin und geht dann mit einer Diagnose und einem Rezept zur Apotheke. Bei den Lungenfibrosen ist das so, dass man da ein paar mehr Informationen braucht. Also da ist die Anamnese sehr, sehr wichtig. Wir haben da, um das zu vereinfachen, spezifische Fragebögen. Die haben 6 Seiten, also da werden viele Dinge abgefragt. Wir müssen wissen, was die Leute für Medikamente nehmen, was sie beruflich machen, was sie in ihrer Freizeit machen, ob sie regelmäßig in die Sauna gehen, ob sie einen Whirlpool haben, ob sie Blasinstrumente spielen. Auch das kann mal eine Ursache sein, ob sie einen Komposthaufen haben, Taubenzüchter sind, Vögel und so weiter. Und dann führen wir trotzdem zusätzlich nochmal auf der Basis dieses Bogens ein relativ ausführliches Gespräch mit dem Patienten. Das ist in der Regel, dauert das ganze 20 bis 30 Minuten. Ja. Dann entscheiden wir danach erstmal, was wir für eine Bildgebung brauchen. Manchmal bringen die Patienten die schon mit. In der Regel führt man dann ein hochauflösendes CT durch. Und dann versucht man, weil diese Erkrankungen teilweise sehen die sehr unterschiedlich aus im CT, manchmal ähneln die sich aber auch, gerade wenn die Erkrankung schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist zu dem Zeitpunkt, wenn die Betroffenen sich vorstellen, dann kann man mit dem CT alleine nicht gut auf eine Diagnose schließen. Und da braucht man so eine Mischung aus guter Anamnese und bestimmten Laborwerten. Da werden vor allem Autoimmunparameter abgefragt, aber auch eine Sensibilisierung. Wir haben eben über Tauben gesprochen, über Schimmelpilze. Die werden abgefragt. Und dann braucht man auch häufig eine Bronchoskopie. Da geht es dann einmal darum, die Entzündungsaktivität in der Lunge zu beurteilen. Da führt man dann im Prinzip eine Art Spülung durch. Da werden aus den Lungenbläschen Zellen herausgespült und einer Untersuchung zugeführt. Und daraus können wir dann ähnlich wie beim Blutbild ablesen, ob da eine erhöhte entzündliche Aktivität überhaupt stattfindet in der Lunge. Das ist auch oft immer wieder indiziert, dass wir eine Biopsie aus der Lunge selber nehmen. Und das, dafür braucht man ausreichend große Biopsien. Dafür hat man früher eigentlich fast immer eine OP an der Lunge durchgeführt, wo man dann an verschiedenen Stellen kleine Keile herausgeschnitten hat. Und heutzutage führen wir da meistens sogenannte Kryobiopsien durch. Also das heißt, wir führen eine Bronchoskopie durch, eine endoskopische Untersuchung in Vollnarkose. Und dann führen wir in das Lungengewebe von innen eine Kältesonde ein. Die kühlen wir runter auf minus 80 Grad. Und dann können wir relativ große, gut erhaltene, tiefgefrorene Stücke aus dem Lungengewebe zupfen und dem Pathologen für seine Untersuchung zur Verfügung stellen. Und das ist dann die Grundlage, dass man wirklich eine ganz differenzierte Diagnostik durchführen kann und dann am Ende auch eine schlüssige Diagnose an der Hand hat. Und was aber auch wichtig ist bei diesen Erkrankungen, ist, dass wir den Verlauf beobachten. Also manchmal ist das tatsächlich so, dass die erste Diagnose oder die erste Hypothese, die man erstellt, dass die sich im weiteren Erkrankungsverlauf, dass man die nochmal revidieren muss. Ja, und dann ändert man das Therapieregime.
Und wie sieht das Therapieschema so aus?
Ja, also wenn man eine Grunderkrankung findet, wie zum Beispiel ein Rheuma, dann behandelt man das mit entsprechenden Medikamenten, antientzündlichen Medikamenten. Dann gibt es auch andere entzündliche Erkrankungen. Wir sprachen eben über die exogen allergische Alveolitis. Da ist die wichtigste Therapie das Weglassen des Auslösers. Manchmal ist aber das Problem, dass man gar keinen Auslöser findet. Man gibt sich Riesenmühe, die Patienten führen Tagebücher, aber man findet keinen Auslöser. Und dann kommt, wie bei anderen entzündlichen Erkrankungen, auch eine immunsuppressive Therapie zum Einsatz. Also das heißt, man adressiert an die erhöhte entzündliche Aktivität, die dann in der Lunge stattfindet und die letztendlich zu einer Zerstörung des Lungengewebes führt. Und da gibt es verschiedene Medikamente, die da zum Einsatz kommen. Das klassische ist das Cortison. Cortison hat den Vorteil, es wirkt sehr schnell. Man kann also auch sehr schnell ablesen, ob dieser antientzündliche Therapieansatz überhaupt irgendwas bringt. Es hat aber in der Langzeittherapie, und unsere Patienten brauchen häufig über viele Monate ihre Therapie, hat es sehr, sehr viele Nachteile, was unerwünschte Wirkungen anbetrifft. Und dann kommen da auch, sagen wir mal, Medikamente zum Einsatz, die normalerweise beim Rheuma angewendet werden. Und es gibt, muss man sagen, für viele entzündliche Lungenerkrankungen gibt es gar keine zugelassenen Medikamente. Wir bedienen uns dann Substanzen, die für andere Erkrankungen zugelassen sind, wo wir aber wissen, dass die gut wirken. Und dann gibt es schließlich noch den medikamentösen Therapieansatz der antifibrotischen Therapie. Das sind ganz andere Medikamente, die wendet man dann an, wenn man entweder keine entzündliche Aktivität sieht, die man dämpfen kann, oder wenn man trotz der antientzündlichen Therapie eine fortschreitende Fibrosierung sieht. Dann kommen antifibrotische Medikamente zum Einsatz, und mit denen kann man häufig das Fortschreiten der Lungenfibrose stark bremsen und über längere Zeiten kontrollieren.
Es geht also um ein Bremsen der Vernarbung, aber nicht darum, dass sich die Lunge regeneriert. Das funktioniert nicht.
Das ist, da muss man wieder differenzieren zwischen entzündlichen interstitiellen Lungenerkrankungen und fibrosierenden interstitiellen Lungenerkrankungen. Also wenn ich jetzt eine Lungenfibrose habe, die stark durch entzündliche Aktivität und durch entzündliche Veränderungen geprägt ist, behandle ich das antientzündlich und sehe tatsächlich auch eine Verbesserung der Lungenfunktion, aber auch des subjektiven Befindens. Also das heißt, die Symptome bessern sich. Ich kann vielleicht auch wieder Treppen steigen, der Husten wird besser. Wenn man aber, sagen wir, lange wartet und die Fibrosierung, das heißt die Vernarbung der Lunge, weit fortgeschritten ist, kann man das nicht mehr gut verbessern. Ja, also Lungengewebe, das einmal vernarbt ist, kann man zumindest heute, gibt auch so Ansätze in der Forschung, dass das vielleicht auch mal anders sein könnte, aber zum heutigen Datum gibt es noch keine Medikamente, die ein fibrosiertes, vernarbtes Lungengewebe wieder funktionstüchtig machen können. Deswegen ist das wichtig, einfach so früh wie möglich einzusteigen.
Und zuletzt noch gehen wir kurz auf die Lebenserwartung ein.
Ja.
Sie haben vorhin schon gesagt, viele Patienten, Patientinnen kommen zu Ihnen, googeln das und sagen, ich habe ja nur noch 2 Jahre zum Beispiel. Da widersprechen Sie aber.
Ja, also die Verläufe sind total unterschiedlich. Also wenn man Lungenfibrose googelt, findet man fast immer Informationen zur idiopathischen Lungenfibrose. Patienten mit idiopathischer Lungenfibrose haben häufig eine eingeschränkte Lebenserwartung, die ist aber... Die Varianz zwischen einzelnen Patienten ist aber riesig groß. Und in der Regel gibt es sogenannte Phänotypen. Also das heißt, es gibt Patienten, die zeichnen sich durch einen langjährigen, stabilen Verlauf aus. Und dann gibt es die, bei denen es dramatisch schnell voranschreitet. Und dann gibt es auch noch solche, die sich durch solche sogenannte Exazerbationen auszeichnen. Darauf würde ich gleich gerne nochmal zurückkommen. Und unser Problem heute ist, dass wir zum Beginn einer Erkrankung, zum Zeitpunkt der Diagnose, eigentlich gar nicht so recht wissen, woran wir den einen oder anderen Typus voneinander unterscheiden können. Also aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, ich betreue eine ganze Reihe von Lungenfibrose-Patienten schon seit einigen Jahren, ist das doch, also es gibt immer wieder diese Verläufe, wo man wirklich sehr, sehr traurig ist, weil die Erkrankung sehr, sehr rasch voranschreitet. Aber es gibt mindestens ebenso viele Patienten, die wirklich sehr, sehr gut mit ihrer Erkrankung leben und auch sehr, sehr lange stabil sind. Und an der Stelle würde ich gerne auf die Exazerbationen zurückkommen oder beziehungsweise zu deren Vermeidung.
Erklären Sie kurz den Fachbegriff.
Ja, also Exazerbation im Zusammenhang mit einer Lungenfibrose bedeutet, dass es zu einer schubweisen oder schubartigen Verschlechterung der Erkrankung kommt. Also das heißt, ich habe ja eine Lungenerkrankung, die eigentlich so, mehr oder weniger konstante Symptome verursacht, und dann kommt es aber innerhalb von einer kurzen Zeit, von wenigen Tagen oder manchmal auch von 2 Wochen, kommt es einer deutlichen Zunahme der Beschwerden. Und dann bedeutet das, dass diese Erkrankung gerade so an Fahrt aufgenommen hat. Und das nennt man an einer Exazerbation. Man kann das auch als Schub bezeichnen. Ursache sind in den allermeisten Fällen Infekte, respiratorische Infekte, gerne ausgelöst durch Wald- und Wiesenviren oder durch die Influenza oder durch Pneumokokken und was es alles gibt. Deswegen ist für Patienten, die von einer Lungenfibrose betroffen sind, unglaublich wichtig, respiratorische Infekte zu vermeiden. Und das kann man durch kann man nicht hundertprozentig, aber man kann das Risiko minimieren durch eine jährliche Grippeimpfung, durch die Corona-Impfung. Jetzt gibt es eine neue Impfung gegen RSV und es gibt eine neue Impfung gegen Pneumokokken. All das sollte man dann mit seiner Ärztin oder seinem Arzt besprechen und auch durchführen. Und dann in dieser vulnerablen Jahreszeit, wenn man die Infekte sich gerne einfängt überall, dann auch tatsächlich entsprechend vorsichtig sein.
Vielen Dank, Herr Dr. Alexander Brickartz, Chefarzt der Thorax-Klinik in Köln im Bereich Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin. Schön, dass Sie da waren. Wenn Sie sich insgesamt für die Lunge interessieren oder auch irgendwie Husten haben oder so, wir haben noch mehr Folgen gemacht, die mit der Lunge zu tun haben, auch eine zu chronischen Husten. Die können Sie sich gerne noch anhören. Mein Name ist Sabine Lerche und ich bedanke mich noch beim Kölner Krankenhaussender, der unterstützt die Podcast-Folgen.